Was waren die 7 Tags-Adventisten für eine Kirche bei ihrer Entstehung? Es war eine Sekte. Und so wurde sie auch von der Welt wahrgenommen. Wie haben sich wohl die Führer und die Anhänger dabei gefühlt, wenn ihre Kirche als Sekte bezeichnet wurde? Wenn man heute über euch sagen würde, schau, da geht ein Sektant vorbei, wie würdet ihr euch dabei fühlen? Wir fahren heute in diese Gemeinde, versammeln uns, während der Wächter sich denkt, irgendwelche Sektanten versammeln sich hier. Lasst uns ehrlich sein. Wenn wir solche Worte zu hören bekommen, rufen wir dann, Halleluja, Gott sei Dank, ich wurde als Sektant bezeichnet. Natürlich nicht. Wir sind beunruhigt darüber. Nein, ich bin kein Sektant. Ich bin ein guter Mensch, wirklich. Ich bin ein guter Mensch und kein Sektant. In uns verändert sich etwas. Liebe Freunde, was geschah im Inneren der Kirchenführung, als man sie, die Brüder der Generalkonferenz, als Sektanten ansah? Was würden sie wohl sagen wollen? Wir sind keine Sekte, wir sind so eine Gemeinde, wir haben viele Sanatorien und Schulen. Und wisst ihr, was anfing? Etwas Furchtbares begann in der Gemeindeführung. Solange die Pioniere am Leben waren, war alles noch gut. Aber nach deren Tod kamen Leiter, die sich sehr um das Image der Gemeinde sorgten, um das Niveau sozusagen. Sie überlegten, wie sie die Denkweise der anderen verändern könnten. Genau dann kam in ihren Herzen das schreckliche Gefühl des Neids auf. Wegen dem Neid bzw. dem Bild zum Ärgernis wollten sie, dass andere gut über sie reden. Ich erzähle euch jetzt die Geschichte über das Erscheinen eines Buches. Leider weiß fast keiner über dieses Buch Bescheid im nachsowjetischen Raum. Aber in Amerika und Europa gab es viel Aufregung in der Adventgemeinde wegen diesem Buch. Es wurde viel diskutiert über dieses Buch und es kam sogar zur Spaltung deswegen. Ich zeige euch nur das Cover. Der Titel lautet Questions on Doctrines, zu Deutsch Fragen zu den Doktrinen. Als ich von dem Buch gehört habe, dachte ich zuerst, dass dieses Buch nie auf Russisch erschienen ist. Es gab viel Aufregung in der Adventgemeinde deswegen und ich erkläre euch gleich, wieso. Als ich mich zu diesem Thema vorbereitete, fand ich dieses Buch in meiner Bibliothek in russischer Sprache. Und das war nicht das Buch mit dem Titel Fragen zu den Doktrinen, sondern ein ganz anderes. Vor vielen Jahren, als ich noch in der Gemeinde gedient habe, wurden alle das hier geschenkt. Es heißt Antwort der 7. Tags-Adventisten zu den Glaubensfragen. Ich habe es durchgeschaut und in meine Bibliothek gelegt. Damals habe ich mich noch nicht mit der Dreieinigkeit auseinandergesetzt. Doch als ich es dann tat, merkte ich, dass das genau das Buch Fragen zu den Doktrinen ist. Es wurde schon 1996 und 1997 übersetzt und war zum Druck bereit, aber ich vermute, dass man die Ausbreitung nicht zuließ. Vorbereitet zum Druck wurde es von Anatoli Diman. Ihr alle müsstet ihn kennen. Er war der Hauptredakteur. Aber wer hat dieses Buch verfasst? Dieses Buch verfassten 3 hervorragende Theologen, wie man sie nennt. Das sind Leroy Froome, Walter Redd und Roy Anderson. Die Hauptaufgabe dieser 3 Theologen war es, ein gutes Image für die Gemeinde der 7. Tags-Adventisten zu schaffen, damit diese von allen anderen Konfessionen akzeptiert wird. Die Ersterscheinung dieses Buches war 1957, aber in den 50er und 60er Jahren gab es im sowjetischen Raum einige Probleme innerhalb der Adventgemeinde. Es gab Spaltungen, Feindschaften. Es entstanden viele neue Richtungen, wie zum Beispiel die Reformbewegung. Es wurden andere Fragen diskutiert, da blieben die Doktrinen außen vor. Am Anfang, als das Buch gedruckt werden sollte, wurde geheim gehalten, wer die Autoren sind. Auf Seite 8 stand einfach: Diese Antworten wurden in enger Zusammenarbeit von anerkannten Leitern mit biblischen Gelehrten, Herausgebern und Administratoren vorbereitet. Und weiter steht über die Motivation zu diesem Buch: Vor uns lag das Ziel, unsere Glaubensgrundlagen in aktuellen Fachausdrücken offen zu legen, die in theologischen Kreisen verwendet werden. Worin lag das Problem? Geistliche Gesellschaften nahmen die Adventisten nicht als Theologen an. Im Gegenteil, sie hielten sie nur für eine Sekte. Neid kam auf. Wie konnte es sein, dass man als Gottesdiener nicht angenommen wurde, obwohl man doch so schlau war und wenn man deine Gemeinde nicht akzeptierte? Dies fand in den 50er und 60er Jahren statt. Was soll man machen? Man muss die Doktrinen umändern, sodass sie akzeptiert werden. So wurde im Jahr 1957 dieses Buch veröffentlicht, in welchem die Glaubenspunkte aufgezählt wurden. Ich möchte euch ein Zitat aus dem ersten Abschnitt vorlesen. Das ist auf Seite 21 dieses Buches. Hört genau zu. Genauso wie das traditionelle Christentum und der historische Protestantismus glauben wir, dass die Gottheit oder die göttliche Dreieinigkeit den Gottvater, Gottes Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist vereint. Mich verblüfft der Satz: genauso wie das traditionelle Christentum. Freunde, wir sind genauso wie ihr. Wir sind auch traditionelle Christen. Genauso wie der historische Protestantismus. Freunde, auch wir sind historische Protestanten. Auch wir glauben an die Dreieinigkeit. Wir sind genauso wie ihr. Aber wie kam es dazu? Genau, es kam durch den Neid. Man wollte wie alle sein. Man wollte sich nicht von den anderen unterscheiden. Und solch eine Motivation fing an, zum geistlichen Fall zu führen. Erinnert ihr euch noch, was Asaf betete und sagte: Ich aber werde fast gestrauchelt, denn ich beneidete den Gottlosen. Und was taten sie? Sie beneideten. Hier noch ein sehr interessantes Buch. Ich nehme an, dass der berühmte Prediger George Vandeman dieses Buch geschrieben hat. Wenn man sich nur den Titel dieses Buches genauer anschaut, könnt ihr euch schon denken, welche Motivation dieser Autor hatte. Was mir an den Lutheranern, Baptisten, Methodisten, Charismatikern und Katholiken gefällt. Was gefällt mir nun an ihnen? Schaut euch die schöne Bluse unserer Schwester an. Schaut, was für ein Auto unser Bruder hat. Was gefällt mir an ihnen? Die Anhänger dieser Konfessionen sind nur Menschen, gute Menschen, und wir sehen sie auch nur als solche. Aber hier geht es nicht um Personen, sondern um die Lehre und um die Organisation. Die Lutheraner, das ist eine Organisation. Baptisten, eine religiöse Organisation. Und die Katholiken sind auch eine religiöse Organisation. Was mag ich an der katholischen religiösen Organisation? Als Menschen sind sie gut, aber was mag ich an ihrer Religion? Sie haben viele Anhänger, sie besitzen viele Kirchen. Freunde, zu was führt solch eine Motivation? Eine sündhafte Motivation und Neid? Es führt zur Nachahmung und zum Fall. Freunde, so bekam die Kirche ein ernstes Problem. Der Götze für Neid befindet sich aber wo? Am Eingang. Noch kann man dagegen kämpfen. Noch kann man das Problem lösen. Das ist die erste Stufe, nach welcher allmählich die zweite folgen wird. Die zweite Stufe zum Fall, die im Volk Gottes aufgetaucht ist. Ich möchte euch daran erinnern, dass wir das 8. und 9. Kapitel des Buches Hesekiel erforschen. Kehren wir zum Buch des Propheten Hesekiel zurück. Die wesentliche Frage von heute ist, wann wird die Gnadentür geschlossen? Ich hoffe, dass wir es heute gemeinsam herausfinden können. So lasst uns nun Hesekiel Kapitel 8, Vers 6 bis 10 lesen, um das Auftauchen der zweiten Stufe des Greuels im Volk Gottes herauszufinden. Hesekiel 8, von Vers 6 bis 10. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Greuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben. Aber du wirst noch größere Greuel sehen. Und er führte mich zur Tür des Vorhofes. Da sah ich und siehe, da war ein Loch in der Wand, und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch durch die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue die schlimmen Greuel, die sie hier treiben. Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und scheußlichem Getier und allen Götzen des Hauses Israel ringsumher an den Wänden eingegraben. Hier können wir die zweite Stufe entdecken. Wenn der Götze der Eifersucht ursprünglich im Vorhof zu finden war, so sieht nun der Prophet das Greuel im Inneren des Tempels. Das Greuel dringt jetzt auch ins Innere des Gebäudes ein. Freunde, das ist die zweite Stufe, das Eindringen des Greuels ins Innere der Gemeinde. Und wenn in den frühen 50er Jahren nur das Buch Fragen zu den Doktrinen veröffentlicht wurde, so wurde im Jahre 1980 auf der Generalkonferenz die Dreieinigkeit angenommen. Das Greuel ist ins Innere eingedrungen. Die zweite Etappe ist also das Eindringen des Götzendienstes in die Kirche. Weiter lesen wir nun Vers 11. Da verstanden 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel. Und Jaasania, der Sohn Schaphans, stand mitten unter ihnen. Und ein jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand. Und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Was symbolisiert die aufsteigende Weihrauchwolke, die der Prophet in der Vision sieht? Ja, ganz richtig. Im Buch der Offenbarung, Kapitel 5, Vers 8, finden wir die Erklärung dieses Symbols. Hier steht, und als es das Buch nahm, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, und ein jeder hatte seine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Das steht in Offenbarung Kapitel 5, Vers 8. Somit sind das die Gebete. Aber die Frage ist, zu wem beten die Führer der Kirche? Weil in der Vision sieht der Prophet die Ältesten. Zu wem beten sie? Sie beten Götzen an. Sie beten falsche Götter an. Und der dritte Schritt ist der Abfall der Kirchenleitung. Es ist eine Sache, wenn es von der Generalkonferenz angenommen wird, und eine ganz andere, wenn die Gemeindeleitung der oder im Namen der Dreifaltigkeit betet. Und sogar beginnen, zum Heiligen Geist zu beten. In Bezug auf das Gebet zum Heiligen Geist möchte ich euch ein Zitat vorlesen, auch wenn ich nicht sicher bin, ob ich dabei weinen oder lachen soll. Dieses Zitat finden wir in dem Buch Trinity, Understanding God's Love, His Plan of Salvation and Christian Relationships von Jerry Moon, John Reeve und Woodrow Vidden. Über dieses Buch werden wir später noch reden. Aber jetzt möchte ich euch erst das Zitat vorlesen. Es ist auf Seite 292. Hört aufmerksam zu. Ich nenne das den Höhepunkt der adventistischen Theologie. Was kann über das Gebet, das direkt an den Heiligen Geist gerichtet ist, gesagt werden? Diese Frage wurde gestellt. Adventisten antworten. Zwar gibt es in der Heiligen Schrift keine offensichtlichen Beweise und keine direkte Anweisung, zum Heiligen Geist zu beten, hat die Praktizierung dessen im Prinzip eine biblische Grundlage. Ich möchte dieses Meisterwerk theologischen Denkens, wie ich es bezeichnen würde, noch einmal vorlesen. Hört aufmerksam zu. Zwar gibt es in der Heiligen Schrift keine offensichtlichen Beweise und keine direkte Anweisung, zum Heiligen Geist zu beten. In der Bibel gibt es keine Anweisungen, keine Beispiele, nichts von dem allen. Hat die Praktizierung dessen im Prinzip eine biblische Grundlage? Das ist so ein Meisterwerk, das ist unglaublich. Auf sowas muss man erstmal kommen. Freunde, die Kirchenleitung hat nicht nur diese Doktrine angenommen und lehrt von ihr, sondern sie beginnt offen der Trinität in ihrem Namen und sogar dem Heiligen Geist zu beten. Wir gehen weiter, zurück zum Buch Hesekiel, Kapitel 8, Vers 12. Kapitel 8, Vers 12. Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis, ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes? Denn sie sagen: Der Herr sieht uns nicht, der Herr hat das Land verlassen. So, die dritte Etappe, die Übertretung in der Gemeindeleitung. Mit ihrem Benehmen zeigen sie: Gott sieht uns nicht, Gott hört uns nicht. Wir beten die Dreieinigkeit an. Wir beten im Namen der Dreieinigkeit. Wir beten zu irgendeinem neuen Gott, den Heiligen Geist, obwohl die Bibel nichts darüber sagt. Aber es hat eine biblische Grundlage und die Gemeindeleitung fällt ab. Dies ist die dritte Etappe, der vollständige Abfall der Führung der Kirche. Weiter lesen wir vom 13. bis zum 14. Vers. Und er sprach zu mir: Du sollst noch größere Gräuel sehen, die sie tun. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt. Und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Eine sehr interessante Textstelle, die besagt, dass wenn es anfangs nur die Führung war, so ist es jetzt nicht nur mehr die Führung, sondern die Mitglieder der Kirche. Frauen. Übrigens, wen symbolisiert die Frau in der Bibel? Die Kirche. Das sind ganz einfache Frauen. Sie sitzen und machen etwas ganz Komisches. Sie beweinen den Tammuz. Wer ist dieser Tammuz? Ein bisschen geschichtlichen Hintergrund. Es gibt eine Legende, dass der König Nimrod, der den Turm von Babylon gebaut hat, erinnert ihr euch, die Bibel erzählt über Nimrod, eine Frau hatte, dessen Name Semiramis war. Und als Nimrod starb, blieb Semiramis allein. Dennoch wurde sie nach einer Weile schwanger. Um ihre Sünde zu verbergen, dachte sie sich Folgendes aus: Nimrod stieg auf zur Sonne und wurde ein Gott. Und erleuchtete sie mit einem Sonnenstrahl und sie wurde schwanger. Und deshalb würde sie ein göttliches Kind zur Welt bringen. Das war sozusagen ein Gott. Nimrod ist ein Gott, der zur Sonne aufgestiegen ist. Sie trägt einen Gott im Bauch. Und jetzt, da sie einen Gott gebären wird, ist sie selbst auch eine Göttin. Und so erschien die erste dreifache Gottheit, Nimrod, Semiramis und Tammuz. Nimrod lebte nach der Flut, daher verbreitete sich diese Ideologie in viele Völker. Und in anderen Völkern finden wir ebenso dreifache Gottheiten oder drei Götter. In Ägypten waren es Osiris, Horus und Ra. In Griechenland Zeus, Apollo, Athene. In Indien Brahma, Vishnu, Shiva. In Rom Jupiter, Mars, Venus und so weiter. Übrigens, ein interessanter Fakt: Es ist nicht schwer, den Geburtstag von Tammuz zu erraten. Ja, richtig, dem 25. Dezember. Und der Legende nach starb Tammuz im Laufe des Jahres und am 25. erwachte er wieder zum Leben. Daher wurde dieser Tag zum Tag der Auferstehung des Tammuz. Im Christentum wird jetzt am 25. Dezember die Geburt Jesu Christi gefeiert, obwohl die Christen wissen, dass er nicht zu dieser Zeit geboren werden konnte. So, wir kennen nun auch die vierte Etappe. Wenn auch die Kirchenmitglieder den Götzendienst bzw. die Irrlehren annehmen. Und weiter lesen wir vom 15. bis 17. Vers von Hesekiel, Kapitel 8, Vers 15 bis 17. Und er sprach zu mir: Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Und er führte mich in den innersten Vorhof am Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Was ist geschehen? Gläubige haben Gott den Rücken zugewandt. Wer war im Tempel? Wer war in der Stifthütte anwesend? Gott. Dort war Gottes Herrlichkeit. Gott hat sich dort offenbart. Als die Hebräer aus Ägypten in das verheißene Land auszogen, war über dem Allerheiligen die Wolke und Feuersäule. Dort war der allmächtige Gott. Dort war seine Herrlichkeit. Und sich von dieser Herrlichkeit vom Tempel abzuwenden, bedeutete, sich von Gott selbst abzuwenden. Übrigens eine weitere interessante Tatsache. Als Gott befahl, die Stifthütte bzw. den Tempel zu bauen, verordnete er, dass der Eingang zum Tempel auf der östlichen Seite sein sollte. Denn alle Religionen um das Volk Israel herum beteten die Sonne an. Und damit die Juden keine Versuchung hatten, die Sonne zu verehren, wollte Gott, dass sie den Tempel betreten mit dem Rücken zur Sonne. Und hier sehen wir ein ganz anderes Bild. Was ist passiert? Die Menschen wandten sich mit dem Rücken zu Gott und mit dem Gesicht zur Sonne und beten offen die Sonne an. Das ist bereits die letzte Phase des Abfalls. Nicht mehr nur die Führung, wie man sagt. Der Fisch fängt am Kopfe an zu stinken und nicht nur einige Mitglieder, die sich mit den Irrlehren infiziert haben. Es ist nicht mehr nur eine Lehre, sondern alle Menschen drehten sich weg vom einzigen wahren Gott und beten den Sonnengott an. Eigentlich wurde im Adventismus die Frage der Sonnenanbetung immer im Zusammenhang mit dem Sonntag betrachtet. Und die meisten Adventisten erwarten was? Das Sonntagsgesetz. Das wird das Zeichen des Papsttums sein, wenn das Tier gegen die Gläubigen vorgehen wird und die Versuchungen beginnen. Aber hier, der Prophezeiung nach, beten die übrigen der Gemeinde Gottes der letzten Zeit selbst die Sonne an. Über welches Sonntagsgesetz kann man dann überhaupt sprechen, wenn sie schon offen den Sonnengott anbeten? Was kann man da noch sagen? Was kann man noch erwarten? Freunde, treffen wir das heute in der adventistischen Kirche an? Ich möchte, dass wir uns näher mit der Dreieinigkeit beschäftigen. Hat das tatsächlich mit der Anbetung der Sonne zu tun? Denn man könnte uns beschuldigen, dass wir die Anbetung des Sonnengottes fälschlicherweise mit der Trinität verbinden. Ich möchte Ihnen die Geschichte der Entstehung oder der Annahme des Kults der Sonnenanbetung in der katholischen Kirche erzählen und dass die Wurzeln dieser Lehre von der Dreieinigkeit in der Anbetung der Sonne liegen. In der internationalen Enzyklopädie, die 1917 in New York veröffentlicht wurde, gibt es ein Zitat. Im siebten Band, auf der Seite 529, hört genau zu. 3 ist die universelle Zahl der Gottheit geworden. Die Sonnenanbetung ist eine der primitivsten Formen von Religion. In der Antike unterschieden die Menschen die aufgehende, die Mittags- und die untergehende Sonne. Zum Beispiel die Ägypter unterteilten den Sonnengott in drei Gottheiten: Horus, aufgehende Sonne, Ra, Mittagssonne und Osiris, untergehende Sonne. Wir zeigen es euch. Ich denke, jeder kann es sehen. Wenn es jemand schlecht sieht, könnt ihr dann in der Pause kommen. Ich lasse alle diese Bilder hier liegen und ihr könnt sie dann im Detail betrachten. Hier sehen wir die drei Phasen der Sonne: aufsteigende, Mittagssonne und die untergehende. Gott Horus, Ra und Osiris. Aber die drei Symbole sind irgendwie zu weit voneinander. Was muss getan werden? Man muss sie vereinen. Und so erschien das Symbol der Dreieinigkeit. Ein sehr interessantes Symbol. Aber als die katholische Kirche dieses Symbol nahm, fügte sie noch etwas hinzu. Ein Dreieck. Und inmitten des Symbols der Dreifaltigkeit befindet sich die Trikveta. Wir werden jetzt über sie reden. Sehen Sie das? Das heißt Trikveta. Es befindet sich innerhalb des Symbols. Hier. Die katholische Kirche verwendet dieses Symbol. Hier ein paar Beweisfotos. Erkennt ihr diese Person? Vor nicht allzu langer Zeit war er Papst Benedikt. Achten Sie auf seine Tiara. Ich zeige Ihnen ein vergrößertes Bild. Hier ist ein Dreieck und innerhalb des Dreiecks ist dieses Symbol. Und hier ist eine sehr kleine dargestellt. Wobei sie nicht nur auf der Tiara vorhanden ist, sondern auch auf dem Tuch zu finden ist. Das ist die Rückseite der Tiara. Auch ein Dreieck und das Symbol der Sonne. Beachtet hier dieses Symbol. Ich zeige es euch in vergrößerter Form. Seht ihr? Auch hier wieder drei Ringe und innen die Trikveta. Frage: Warum hat der Papst dieses Symbol genommen? Es wurde nicht von der römisch-katholischen Kirche erfunden. Freunde, es wurde nicht von der römisch-katholischen Kirche erfunden. Die Wurzeln des Symbols des Kreuzes und der Trikveta liegen im Heidentum. Dieses Foto zeigt ein Kreuz, das noch vor Christus datiert wird. Es wurde lange vor der Geburt Jesu Christi gemacht. Das Konzept des Kreuzes gab es schon lange. An diesem Kreuz befindet sich eine Trikveta. Hier auch eine Trikveta, hier eine Trikveta und hier eine Trikveta. Das Konzept der Trikveta war nicht etwas Neues, obwohl das Papsttum auch das Konzept des Kreuzes und das Konzept der Trikveta ausgeliehen hat. Hier ist das gleiche Kreuz mit der gleichen Trikveta. Frage: Wozu hat das Papsttum dieses Symbol angenommen? Schaut euch die Trikveta aufmerksam an. Erinnert es euch an etwas? Wenn wir die Trikveta auseinanderlegen, erhalten wir drei Zahlen, und zwar 666. Interessant ist auch, dass alle Ecken eines gleichschenkligen Dreiecks 60 Grad sind. Somit erhalten wir wieder dreimal die 6. Also, wenn der Papst heute die Tiara aufsetzt, was trägt er tatsächlich auf dem Kopf? Die Zahl 666. Der Papst hat natürlich viele Tiaren. Allein Papst Benedikt hat schon sehr viele. Als ich mich vorbereitete, bin ich auf Massen von Tiaren gestoßen. Es gibt welche, auf denen die Jungfrau Maria drauf ist und mit verschiedenen Ornamenten. Es gibt alle möglichen Tiaren. Aber auf dieser ist ganz klar das gleichschenklige Dreieck zu sehen, mit 3x60 Grad Winkel und die Trikveta, die sich auf 666 zerlegen lässt. Ich habe eine Frage, die ich gerne der Gemeindeleitung stellen würde. Wie konnte dieses Symbol, das ist ganz klar eine Trikveta, das sich auf 3 Sechsen zerlegen lässt und ein Dreieck auf das Cover eines adventistischen Buches gelangen? Als ich die Leitung der Adventgemeinde das Seminar auf der Suche nach dem wahren Gesicht der Siebenten-Tags-Adventisten ansah, erwiderten sie Folgendes. Damals haben die Designer einfach irgendwelche Symbole aus dem Internet herausgesucht, ohne darüber nachzudenken. Aber es ist interessant, dass das Cover des Buches Trinity, Understanding God's Love, His Plan of Salvation and Christian Relationships genau das gleiche wie auf den Ausgaben anderer Länder ist. Hier sind 3 Ringe in einem feurigen Heiligenschein dargestellt. Und in der Mitte ist eine Trikveta zu sehen. Und fast jedes Kapitel, jeder Abschnitt beginnt mit einer Trikveta. Es ist wie ein Zeichen 666. Vom Papsttum genehmigt. Vom Papsttum genehmigt. Freunde, ich erfinde nichts. Das ist eine Tatsache. Ich werde beschuldigt, die Kirche in den Dreck zu ziehen. Aber Freunde, das ist eine Tatsache. Das habe ich nicht erfunden. In der Mitte zeigen sie 3 Ringe in Form von 3 Sonnen. Und in der Mitte heben sie die Trikveta hervor, die 666. Und auf jeder Seite setzen sie eine Trikveta. Was soll das? Freunde, das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben. Und das vierte Gebot haben Parallelen. Ich möchte euch etwas in den 10 Geboten zeigen. Ich denke, viele von euch kennen sie sehr gut, einige vielleicht sogar auswendig. Aber die 10 Gebote werden im Alten Testament in der Tora an 2 Stellen angeführt. Im Buch Exodus oder 2. Mose, Kapitel 20 und im Buch Deuteronomium oder 5. Mose, Kapitel 5. Und wenn Sie sie vergleichen, so gibt es einige Unterschiede. Und jetzt möchte ich euch vorlesen, wie das 4. Gebot im 5. Mose, Kapitel 5 klingt. 5. Mose, 5. Kapitel, Vers 13 und 14. Hört genau zu. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestreckten Armen. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Wenn in 2. Mose 20 wir über das 4. Gebot Folgendes lesen. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht. So steht in 5. Mose Kapitel 5 über das Gebot, weil Gott dich aus Ägypten geführt hat. Interessant ist, dass genau aus demselben Grund auch das 1. Gebot gegeben wurde. Lasst uns 2. Mose 20, 2 und 3 lesen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Was gab es für ein Problem in Ägypten, als das israelitische Volk in Ägypten versklavt war? Das Problem ist, dass es dort viele falsche Götter gab. Selbst als die Juden aus Ägypten kamen, erinnert ihr euch, sie machten sich einen goldenen Stier. Weil sie von dieser religiösen Ideologie getränkt wurden, die in Ägypten existierte. Und als sie dort auszogen, wollte Gott aus ihnen ein besonderes Volk machen. Ein Volk, das nicht wie alle anderen ist. Auch hinsichtlich des Staatssystems, der Gesetze und so weiter. Aber Gott hat zwei interessante Momente hervorgehoben. Erstens, du sollst keine anderen Götter haben. Zweitens, gedenke des Sabbattages. Beide Parallelen sind mit Ägypten verbunden. Hört aufmerksam zu. Der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt das vierte Gebot. Du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägypten warst. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Es gibt so etwas wie den jüdischen Parallelismus. Wenn sich derselbe Gedanke wiederholt und man sie austauschen kann. Das heißt, da ich dich aus Ägypten geführt habe, sollst du nur einen einzigen Gott anbieten. Da ich dich aus Ägypten geführt habe, sollst du dich an den Sabbat erinnern. Freunde, die Verletzung des ersten Gebots impliziert automatisch auch die Verletzung des vierten Gebots. Und wenn der Mensch am Sabbat die Dreifaltigkeit anbetet, dann hält er eigentlich den Sabbat nicht, sondern tatsächlich bricht er ihn. Lasst uns zum Buch Hesekiel 8 zurückkehren. Was ist danach, wenn Gottes Volk von Gräueltaten erfüllt ist? Was passiert danach? Hesekiel 8, Vers 17 bis 18. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juda nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalt und Unrecht erfüllen und mich immer wieder reizen? Und siehe, sie halten sich die Weinrebe an die Nase. Darum will ich auch mit Grimm an ihnen handeln, und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken. Und ich will nicht gnädig sein. Wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Als Gott die Juden aus Ägypten führte, siedelte er sie inmitten heidnischer Völker, damit sie das Licht für diese Völker werden, damit sie den Völkern die Wahrheit über die richtige Gottesanbetung zeigten. Aber das Volk Israel hat diese Mission nicht erfüllt. Und nun kommen wir zu unserer Zeit. Die letzte Zeit, als Gott die Gläubigen aus verschiedenen Konfessionen herausgeführt hat und sein Volk versammelte, die Adventisten des siebenten Tages genannt wurden. Was ist die Hauptaufgabe dieses Volkes? Licht und Salz für alle anderen zu sein. Ja, sie werden Sekte genannt werden. Ja, sie werden nicht wie alle christlichen Kirchen angenommen werden. Aber sie werden, ohne sich dessen bewusst zu sein, leuchten und salzen. Christus sagt, ihr seid das Licht und das Salz dieser Welt. Aber als sie anfingen, andere zu beneiden, was geschah dann? Sie fielen ab. Und jetzt können sie ihre Mission nicht erfüllen, weil es keine unverwechselbare Lehre gibt. Es gibt nicht, was sie von anderen unterscheidet, und zwar die Anbetung des einzig wahren Gottes. Und heute, wenn Adventisten evangelisierende Programme durchführen, beten sie zur und predigen über die Dreieinigkeit. Und wenn eine Person sich taufen lassen möchte, muss sie zuerst ein Dokument unterschreiben, auf dem steht, ich glaube an Gott den Vater, Gott den Sohn und an Gott den Heiligen Geist. Und jetzt haben die Adventisten die ganze Welt mit diesem Gräuel gefüllt. Frage, wo ist also die Kirche? Wo ist diese Kirche? Ich möchte ein weiteres Zitat lesen. Dies ist das Buch Frühe Schriften, 263. Seite des Originals. Dieses Zitat zeigt uns genau, wer Christus begegnen wird. Ein Eisenbahnzug wurde mir gezeigt, der mit der Schnelligkeit des Blitzes dahinfuhr. Der Engel gebot mir, aufmerksam zuzusehen, und ich richtete meine Augen auf den Zug. Es schien, als ob die ganze Welt darauf wäre und nicht einer fehlte. Dann zeigte er mir den Schaffner, der staatlich und schön aussah und auf den alle Reisenden blickten und ihm Ehre erzeigten. Ich war verwirrt und fragte meinen begleiteten Engel, wer ist dies? Er sagte, das ist Satan. Er ist der Schaffner in der Gestalt eines Engels des Lichts. Er hat die Welt gefangen genommen. Sie sind in kräftige Irrtümer dahingegeben, der Lüge zu glauben, damit sie verdammt werden. Dieser hier, der nächste nach ihm, ist der Lokomotivführer. Und andere seiner Angestellten sind an verschiedenen Stellen untergebracht, wo er sie nötig hat. Sie fahren alle mit der Schnelligkeit des Blitzes zur Verdammnis. Ich fragte den Engel, ob niemand zurückgelassen sei. Er gebot mir, nach der entgegengesetzten Richtung zu schauen. Dort sah ich eine kleine Schar, die auf einem schmalen Fußweg ging. Alle schienen durch die Wahrheit in Gruppe, fest verbunden und vereinigt. Eine kleine Gruppe von Gläubigen, die nur eines vereint, die Wahrheit. Diese kleine Schar sah aus wie von Kummer aufgerieben, so als wenn sie durch schwere Prüfungen und Kämpfe gegangen sei. Es schien, als ob die Sonne gerade hinter einer Wolke hervorgekommen wäre und ihr Antlitz beleuchtet hätte, wodurch sie veranlasst wurde, triumphierend ihrem bald errungenen Sieg entgegenzusehen. Also, wer wird Jesus Christus beim zweiten Kommen erwarten? Eine große Kirche mit vielen Anhängern? Eine kleine Gruppe von Leuten, die 144.000, die Gottes Siegel haben. Und hier stelle ich wieder die Frage, mit der wir angefangen haben. Freunde, also wann wird die Gnadentür schließen? Nun, bald. Als ich in die Siebenten-Tags-Adventistenkirche kam, glaubte ich auch, dass bald. Wann wird die Gnadentür schließen? Wann wird das Siegel gesetzt werden? Wann wird die Versiegelung geschehen? Freunde, wenn wir heute in die adventistische Kirche kommen oder auch in fast jede Gemeinde, obwohl es auch Ausnahmen gibt, werden Sie dort diese Gräuel sehen, über die wir im 8. Kapitel des Buches des Propheten Hesekiels gesprochen haben. Sie beten, aber darum geht es nicht, dass Sie nicht beten. Sie lesen die Bibel, aber Freunde, das ist alles ein Zeugnis der Erfüllung dieser prophetischen Worte. Und wenn wir die Zeichen der Endzeit in allem sehen, was in dieser Welt geschehen wird, hinsichtlich der Ökologie, Politik und vieles mehr, so ist aber für mich persönlich eines der wichtigsten Argumente, dass die Tür der Gnade in unserer Zeit geschlossen wird, die Ereignisse, die im Volk Gottes stattfinden. Wie muss mein Zustand heute sein? Wenn die Braut weiß, dass morgen die Hochzeit ist, sagt sie nicht, ach, ist mir egal. Sie setzt sich nicht hin und surft im Internet oder quatscht mit ihren Freundinnen. Sie sagt nicht, ich gehe in den Gemüsegarten. Und der Bräutigam, wenn er weiß, dass morgen die Hochzeit ist, sagt nicht, oh, ich muss noch die Wand verputzen. Sondern wie ist ihr Zustand? Wer von euch hat den letzten Tag vor der Hochzeit erlebt? Erinnert ihr euch? Nun, ich verstehe, dass die Jahre vergehen und vieles wird vergessen, aber versucht euch an den letzten Tag vor der Hochzeit zu erinnern. Sind Sie sich einig, dass es ein aufregender Zustand ist? Man erwartet etwas Grandioses. Das Herz schlägt schnell. Morgen werde ich Bräutigam oder Braut. Mann oder Frau sein. Das Herz könnte einem aus der Brust springen. Schlägt euer Herz heute schnell? Versteht ihr überhaupt, dass Christus bald kommen wird? Versteht ihr, dass alles bald vorbei sein wird? Ich möchte unser heutiges Studium mit einem Rat des Apostel Paulus beenden. Hebräer Kapitel 12, 15. Vers. Apostel Paulus sagt, Brüder und Schwestern, die hier versammelt sind, er sagt, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Wer soll sehen, dass er nicht Gottes Gnade versäume? Jeder selbst auf sich. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel. Was für eine bittere Wurzel? Das Bildnis zum Ärgernis, Neid. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte. Denn es kann mir schaden. Und viele durch sie unrein werden. Und am Beispiel der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten erkennen wir, dass mit vielen genau das geschehen ist. Vielen ist es heute egal, wie viele Götter es sind. Heute gibt es viele Adventisten, die das überhaupt nicht als ein Thema sehen, das es wert ist, diskutiert oder studiert zu werden. Aber Freunde, die Schrift sagt, dass es dieses Problem im Volk Gottes gibt. Gottes Boten sagt, studiert das 9. Kapitel des Buches Hesekiel. Diese Worte werden wortwörtlich erfüllt werden. Wir sind heute Zeugen dessen, dass sich das alles erfüllt. Die einzige Frage, die für uns bleibt, ist, ob wir das annehmen. Ob wir das als Zeichen der letzten Zeit annehmen oder nicht. Und ob wir Christi Verordnung erfüllen und Acht geben und beten. Oder bleiben wir gleichgültig? Werden wir uns selbst erforschen und unseren Verstand, um zu sehen, ob nicht auch wir diese bittere Wurzel in unserem Herzen tragen, oder ist es uns egal? Dann beneide ich halt, ist ja nichts dabei. Das führt zum geistlichen Fall. Ich möchte, dass wir jetzt gemeinsam beten. Erheben wir uns. Unser Vater im Himmel, heiliger und gerechter Gott, wir preisen dich für deine Gnade und Liebe zu jedem von uns. Wir danken dir, dass du so geduldig mit uns Sündern bist. Denn du willst nicht, dass jemand verloren ist, sondern du möchtest jeden zur Reue bringen. Deshalb bist du so geduldig mit uns. Wir danken dir, dass du uns auch heute wieder die Probleme des Volkes Israels aufzeigst, damit wir Parallelen ziehen und somit verstehen, was unsere Probleme sind. Vielleicht gibt es in meinem Herzen die bittere Wurzel, den Neid, der mich zum Fall bringen kann. Wir danken dir, dass du uns die Geschehnisse der letzten Zeit zeigst, damit wir wachsam sind, damit wir beten und verstehen, dass Christus tatsächlich bald kommt. Wir flehen dich an, segne uns, wecke uns ständig auf, gib uns einen achtsamen Geist, damit wir wachsam sind, damit wir deine Wahrheit den Menschen, die uns umgeben, offenbaren. Wir bitten dich, Vater, im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen.